Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode geht es um die selbstverständlichste Sache der Welt. Und nein, es ist nicht Sex. Es ist Atmen. Wie sehr warten wir bei der Geburt unserer Kinder auf diesen ersten, diesen weltbewegenden und unfassbar berührenden Atemzug, der oft von einem Schreien begleitet wird. Aber schon der zweite Atemzug ist dann irgendwie selbstverständlich und mit der Zeit vergessen wir darauf, welches Wunder unser Atem ist und wie viel Lebenskraft da die ganze Zeit durch uns durchströmt. Journalistin und Bestsellerautorin Jessica Braun hat sich diesem Thema sehr intensiv gewidmet und ein Buch darüber geschrieben. Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Schon während der Geburt ist das Atmen für uns Frauen eine solche Kraftquelle und hilft uns, mit dem Schmerz umzugehen. Im Alltag vergessen wir dann doch oft darauf und kommen so aus unserem eigenen Atemrhythmus, atmen flach und manchmal geht uns im wahrsten Sinne des Wortes die Puste aus. Während eine bewusste Atempraxis in anderen Kulturkreisen zur Gesundheitsprävention zählt, sind bei uns Lungenkrankheiten oder Asthma zu Volkskrankheiten geworden. Wieso das so ist und wie wir unseren Atem für uns nützen können, das erzählt Jessica Braun in diesem sehr spannenden Interview. Außerdem schildert sie die Begegnungen mit Apnoetauchern, gebärenden Frauen und auch einer Domina im Zuge ihrer Buchrecherche. Und auch, wie sie bei einer Lungen-OP live dabei sein konnte und dieses Wunderwerk in unserem Körper wirklich sehen konnte. Was sie dabei selbst über ihren Atem gelernt hat und wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, all das hörst du in dieser Episode von Raw and Real. Alle Infos zu Jessica Braun und ihrem Buch Atmen findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du jetzt richtig durchatmen kannst und dich entspannen kannst und ja, wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Ja, Jessica, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
Du bist Journalistin und du bist auch Autorin und zwar eines sehr, sehr spannenden Buches mit dem Namen Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Unglaublich spannendes Thema, finde ich. Du lebst in Berlin und dein Buch hat es auch ganz, ganz schnell auf die Bestsellerliste geschafft. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt ein Buch zum Thema Atmen zu schreiben?
Ich hatte das Gefühl, dass meine Atmung und ich und so nach über 40 Jahren ein bisschen auseinandergelebt hatten. In so Situationen wie jetzt, also gerade wenn ich öffentlich sprechen soll, dann merke ich, dass es mit der Atmung nicht immer so klappt, wie ich möchte. Das in Meetings ist mir das oft aufgefallen. Gerade dann, wenn es halt so wichtig war im beruflichen Kontext, dann klang die Stimme oft gepresst oder höher, als ich das wollte. Und ich wollte halt wissen, woran das liegt und habe dann angefangen zu recherchieren und mir ist aufgefallen, wie wenig ich eigentlich darüber weiß, also wie die Atmung eigentlich funktioniert. Das ist ja eine lebenswichtige Funktion, aber ich kannte die Hintergründe eigentlich nicht und was sie alles beeinflusst und wie ich selber sie eben auch beeinflussen kann. Und je mehr ich darüber gelernt habe, desto mehr dachte ich, das wäre gut, dieses Wissen vielleicht auch zu teilen. Und so kam die Idee, dann dieses Buch zu schreiben.
Sehr spannend. Dieser allererste Atemzug, unser allererster Atemzug, wenn wir als Baby zur Welt kommen, das ist ja etwas, was total ehrfürchtig erwartet wird von den Menschen rundherum, von den Eltern, den Ärzten, den Hebammen. Also alle warten gebannt darauf, dass dieses Kind atmet, dass dieses Kind schreit. Beim zweiten Atemzug ist es dann schon irgendwie sehr selbstverständlich. Wie kommt das, dass dieser Atmen so selbstverständlich für uns wird?
Ja, das Tolle an der Atmung ist ja, dass sie eben bei gesunden Menschen wie von alleine funktioniert. Und das ist wirklich eine verrückte Sache, weil sie passt sich ständig an, ohne dass wir das merken. Also so in jeder Lebenssituation. Wir zwei, wir sprechen jetzt gerade miteinander und jede von uns hat einen anderen Sprachrhythmus und das drückt sich auch in der Atmung aus. Also wir atmen dabei auch so, wie wir sprechen, in einer anderen Atemmelodie, könnte man sagen. Wenn sich jetzt bei dir oder bei mir die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit ändert oder die Raumtemperatur, dann muss die Atmung sich anpassen. Wenn wir lachen oder wenn eine von uns anfängt zu weinen oder wenn wir, was glaube ich nicht passieren wird, aber wenn wir anfangen Sport zu treiben oder auch wenn wir Sex haben, das ist, jedes Mal ist die Atmung involviert auf eine ganz eigene Art und Weise und im Körper ist so wie so ein Atemorchester, das da zusammenspielen muss, damit das so funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass es, wir merken es ja die meiste Zeit gar nicht, es ist alles reibungslos. Und gerade deswegen, weil wir ihn immer nur dann wahrnehmen, wenn er uns schwer fällt oder wenn er mal wegbleibt, kommt es uns so selbstverständlich vor. Und deswegen wollte ich auch mit dem Buch so ein bisschen darauf hinweisen, dass es eigentlich ein Wunder ist, wie das alles funktioniert. Und dass man deswegen vielleicht auch ein bisschen was dafür tun sollte, wenn man sich die Zeit dafür nehmen mag.
Also ich atme heute bei gefühlten 36 Grad in Wien. Ja,
da atmet man schwerer. Bei uns hat es abgekühlt tatsächlich. Ich atme heute sehr viel leichter als gestern.
Also wenn man mich schnaufen hört, dann liegt es an den Temperaturen hier gerade. Mhm. Wir sind ja derzeit gerade noch mittendrin, aber hoffentlich langsam am Ende einer Pandemie, in der es ja auch ganz viel um das Atmen ging und geht, weil Covid ja eine Krankheit ist, die auch unsere Atemorgane tatsächlich sehr betrifft und sehr angreift. Dein Buch hat also irgendwie doch sehr den Nerv der Zeit getroffen. Und es liegt auch so ein Jahr hinter uns, in dem wir in oder durch Masken geatmet haben. Glaubst du, dass wir uns dem Thema irgendwie bewusster geworden sind, dadurch auch?
Bewusster ja, aber nicht unbedingt auf eine positive Art. Und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, dass tatsächlich die Pandemie vielen Menschen eher Angst vor dem Atem anderer Menschen gemacht hat. Ne? Und auch nicht zu Unrecht. Aber eigentlich ist so gemeinsam zu atmen oder Atemluft zu teilen, was man ja immer dann tut, wenn man in einem Raum ist oder auch wenn man sich sehr nahe ist, das ist was Positives. Es ist ein Ausdruck von Nähe und von Intimität. Und gerade als Mutter weißt du, wissen deine Hörerinnen wahrscheinlich auch, wie sehr der Atem auch beruhigen kann, ne? Wenn man ein Baby in den Arm nimmt und wenn man zu ihm sagt, ruhig, dann transportiert der Atem ja also diese Ruhe auch schon, die man vermitteln möchte. Und genauso kann der Atem aber auch anspornen, zum Beispiel, wenn man gemeinsam singt oder wenn man gemeinsam beim Sport ist in einem Raum, dann teilt man den Atem mit anderen Menschen und das ist eigentlich was total Positives. Und ich hoffe, dass die Pandemie uns das hat nicht vergessen lassen, wie wichtig das eigentlich ist.
Sie hat uns aber sicher bewusst gemacht, wie wichtig der Atem einfach auch in Bezug auf unsere Gesundheit ist, denke ich mir. Also dieses frei atmen können, welches Gut, welcher unglaubliche Schatz dahinter steht, den wir eben sonst vielleicht überhaupt nicht mehr wahrgenommen haben in unserem Körper, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das in anderen Kulturkreisen doch sehr viel wichtiger ist auch als Mittel der Vorsorge zum Beispiel oder auch die Atmung quasi mit untersucht wird, um den Gesundheitszustand festzustellen. Und in der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel, oder man kennt es im Indischen auch, wo Yoga eben eine große Rolle spielt, da spielt eben auch die Atmung in diesem Bereich eine viel größere Rolle. Und in Deutschland gab es da eine Zeit, das war Anfang des letzten Jahrhunderts, da sind überall so Atemschulen entstanden, wo sich die Leute viel mehr mit Atemtechniken beschäftigt haben und auch wie man die nutzen kann zur Gesundheitsvorsorge. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten mittlerweile, glaube ich, aber eben durch dieses große Interesse, das jetzt viele Menschen auch haben an Yoga oder an Meditation, hat man den Blick auch wieder mehr Richtung Atmung gerichtet, weil das natürlich damit ganz stark verknüpft ist, also eben mit Yoga, mit mit Meditation. Und gleichzeitig ist aber auch das Interesse in der Wissenschaft gewachsen und da wird viel mehr geforscht jetzt, weil man eben mittlerweile weiß, dass es bei vielen psychischen Störungen, wie also Angststörungen zum Beispiel oder Depressionen oder auch bei Einschlafschwierigkeiten, da kann die Atmung tatsächlich ein probates Mittel sein, um oder auch chronische Schmerzen, um damit zu arbeiten und sich Linderung zu verschaffen.
Du schreibst auch in deinem Buch über dieses Thema, mir fällt es sofort ein, unter der Geburt wird man ja auch angeleitet, ganz besonders zu atmen, um eben die Schmerzen zu veratmen sogar. Mhm. Mhm. Du hast, glaube ich, eine Gebärende interviewt auch in deinem Buch.
Ich war im Kreißsaal mit dabei bei 4 Geburten insgesamt, was an sich schon verrückt war, weil das ist ja nichts ist, was sich so auf die Minute timen lässt. Aber ich hatte wirklich großes Glück an dem Tag und konnte eben bei mehreren Geburten dabei sein. Und es war natürlich für mich wahnsinnig interessant, diesen ersten Atemzug bei so vielen kleinen Menschen zu beobachten und wie es dazu kommt. Weil er sich auch sehr unterschiedlich äußert, also manchmal nur ganz leise. Und ein Junge, der war sehr kräftig, der hat schon, also der war eigentlich noch fast im Bauch, es war ein Kaiserschnitt, war fast noch im Bauch der Mutter drin und hat schon angefangen zu schreien mit voller Kraft. Also auch das ist sehr unterschiedlich. Aber eben auch, wie die Mütter durch diese so körperliche Ausnahmesituation sich durchgeatmet haben, das war wirklich, wirklich beeindruckend, weil ich habe das selbst nicht erlebt, aber ich habe es mir sagen lassen, dass schon während der Schwangerschaft die Atmung einfach sehr stark eingeschränkt ist, einfach weil das Kind da auf bestimmte Stellen drückt und man einfach schon da nicht mehr so gut atmen kann. Und dann im Kreißsaal eben da so durchzugehen oder im Geburtszimmer, das fand ich schon wirklich, wirklich beachtlich.
Ja, also ich kann mich auch noch gut erinnern, dass die Atmung da wirklich ein ganz wichtiger Begleiter war, der auch sehr, sehr Kraft gespendet hat einerseits, aber tatsächlich auch Mut, wenn man wirklich spürt, man kann mit der eigenen Atmung Körperfunktionen oder Körperwahrnehmungen tatsächlich beeinflussen. Das finde ich schon wirklich, wirklich sehr beeindruckend und spannend.
Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, dass ich habe da ein Tool, ich habe da eine Fähigkeit, mit der kann ich mir selber in solchen Situationen helfen. Und das ist auch was, worauf ich raus wollte mit dem Buch, dass man sagt, so guck mal, du kannst es steuern und du kannst es für dich nutzen und du kannst für dich damit zu mehr Wohlbefinden finden. Was ja eigentlich ganz wunderbar ist, weil es kostet nichts, es ist nicht wahnsinnig anstrengend, jede Gesunde kann es machen. Man kann es eigentlich sogar überall machen, also an der Bushaltestelle oder im Auto oder sogar im Meeting, ohne dass es jemand mitbekommt, kann man die Atmung quasi beeinflussen und dadurch vielleicht zu mehr Ruhe finden in der Situation.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil wir sind ja schon eine Gesellschaft, die wirklich so, also die Burnout-Gesellschaft, würde ich sie jetzt mal sehr plakativ nennen, in der ganz vielen Menschen sprichwörtlich die Luft ausgeht. Ja, also mir geht die Luft aus, ist ja auch so ein, ja, wirklich ein Sprichwort, das, das das gut beschreibt. Mir wird alles zu viel, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Glaubst du, dass wir tatsächlich da auch unseren Atem bewusst einsetzen können und sagen, ich arbeite auch präventiv mit meinem Atem schon, damit mir die Luft eben gar nicht erst ausgeht?
Definitiv. Die Atmung ist ein wunderbares Tool, um Emotionen zu regulieren. Die Gefühle und die Atmung sind tatsächlich nachweislich, also wissenschaftlich belegt, miteinander verknüpft. Und um es vielleicht besser zu verstehen, die Einatmung ist an den Sympathikus gekoppelt. Das ist der Teil unseres Nervensystems, der für diesen Fight-or-Flight-Modus zuständig ist, ne? Der uns also so angriffslustig macht oder auch reaktionsschnell und der eben in Stresssituationen aktiv ist. Und die Ausatmung ist an den Parasympathikus, also an quasi den Gegenspieler gekoppelt. Das ist der Ruhenerv. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, die Ausatmung zu verlängern, dann können wir den Herzschlag senken und den Blutdruck und gleichzeitig eben auch emotional zu mehr Ruhe kommen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das weiß und sich darauf einfach besinnt. Und ich glaube, eine Sache, die auch sehr helfen kann, ist Atemübungen, die einem gut tun, immer dann zu trainieren, wenn man Ruhe und Zeit hat. Denn wenn man sie dann braucht, dann ist beides meistens nicht vorhanden. Und je besser sie eben schon drin sind in dieser Körpererinnerung, desto besser kann man sie dann auch einsetzen in der Situation, in der man es braucht.
Jessica, warum glaubst du, ist gerade jetzt das Thema Atmen so populär geworden? Ich meine, es gibt auch ganz viele neue Apps, auf Uhren sind teilweise schon Atemfunktionen drauf. Also es ist ja sehr präsent gerade. Warum jetzt?
Ich glaube, dass wir schon eine gestresste Gesellschaft sind und dass dieses so, ich möchte mal wieder richtig durchatmen, das ist schon ein intrinsisches Bedürfnis, das viele Menschen verspüren, vielleicht sich aber gar nicht so bewusst machen. Und natürlich dadurch, dass Yoga und Meditation so einen größeren Stellenwert gewonnen haben in den letzten Jahren, was wirklich sehr, sehr, sehr schön ist, dadurch kommt man dann automatisch auch in die Beschäftigung mit der Atmung. Weil das Pranayama ist ja eine eigene, also quasi eine eigene Abteilung, eine eigene Schule des Yoga, die sich eben nur mit Atemtechniken befasst. Und auch Meditation, nicht jede Meditation läuft über die Atmung, aber doch einige. Und eine der einfachsten Meditationsformen ist ja das Beobachten des Atmens. Einfach nur da zu sitzen und zum Beispiel Atemzüge zu zählen oder auch immer nur mitzudenken, ein, aus und das über ein paar Minuten.
Ich kenne das jetzt so von meinem eigenen Alltag, eben als Mama und mit Job und Haushalt und allem Möglichen, dass ich irgendwann mal nachmittags dann vielleicht gerade eine Ruhepause habe und mir denke, okay, wann habe ich denn das letzte Mal wirklich tief eingeatmet und wann ist mein Atem so flach geworden und kann ich mit diesem flachen Atem denn überhaupt leben? Kriege ich denn überhaupt genug Sauerstoff? Also man merkt es dann oft tatsächlich nicht mehr, wenn man aus diesem tiefen, kraftvollen Atem raussteigt. Kennst du das auch oder wie bist du denn drauf gekommen, dass du mit deinem Atem nicht mehr so verbunden bist, wie du das gern wärst?
Also das eine war tatsächlich dieses Ding über die Stimme, dass mir die quasi abgeschmiert ist, wenn ich sie sehr dringend brauchte. Das andere war so dieses unbewusste Luftanhalten, wenn eine neue E-Mail reinkam, so am Rechner. Das ist halt auch so ein Ausdruck von Stress, das ist so eine Erwartungsreaktion, ne? Luftanhalten. Man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Tier, das so in der Dämmerung irgendwie im Unterholz am Rumkruscheln ist und plötzlich hört es ein lautes Knacken und dann, was macht es? Es hält halt die Luft an, um sich zu fokussieren, um zu gucken, muss ich jetzt davonrennen oder muss ich mich totstellen? Was ist die angemessene Reaktion? Ist natürlich, wenn man eine E-Mail bekommt, totaler Quatsch. Muss man sich weder totstellen noch davonrennen, sondern eigentlich ganz harmlos. Aber es fühlt sich halt an Tagen, an denen wirklich schon viele Sachen irgendwie um einen rum passieren, dann doch oft so an. Und in solchen Situationen ist natürlich ist ganz toll, wenn man weiß, wie man sich über die Atmung wieder ins Hier und Jetzt zurückholt und vielleicht auch ein bisschen wieder runterpegelt und zu einer gelasseneren Atmung findet. Wenn ich das bemerke bei mir selber, ich kann das auch total gut, kennst du das so in so einer überfüllten U-Bahn oder S-Bahn? Das ist dann gar nicht, das hat dann gar nichts mit der Geruchssituation zu tun, sondern einfach mit diese großen Ansammlungen von vielen Menschen, da merke ich dann auch oft, dass ich unbewusst einfach die Luft anhalte und wenn ich dann draußen auf dem Bahnsteig stehe, erstmal wieder durchatmen muss. Und das Gute ist in so einer Situation, ist drei tiefe, bewusste Atemzüge. Ist wirklich die einfachste Sache der Welt. Tief durch die Nase einatmen, ganz entspannt durch den Mund wieder aus. Ist so. Und gerne dabei auch die Schultern beim Einatmen mal, wenn man sich unbeobachtet fühlt, so richtig nach oben ziehen, ein bisschen festhalten und dann halt wieder das alles loslassen. Und wenn du das dreimal machst, dann bist du schon wieder zurück im Körper und viel zentrierter.
Was hat's mit dieser Nasenatmung auf sich? Warum durch die Nase einatmen?
Die Nase ist ein Hochleistungsapparat, die kann die Luft in Sekunden, Bruchteile von Sekunden, kann sie die auf die richtige Temperatur erwärmen, die die Lunge braucht, kann Feuchtigkeit regulieren, filtert den ganzen Quatsch, der in der Luft ist, den wir so einatmen, raus, abgesehen von Feinstaub, das kann sie nicht leider, der geht ungefiltert durch und dann tatsächlich bis ins Blut leider. Aber ansonsten ist Nasenatmung eigentlich die Atmung der Wahl. Ist natürlich so in manchen Situationen, also beim Joggen zum Beispiel, muss die Mundatmung dazu geschaltet werden. Das passiert dann eigentlich meistens auch von selbst und ist dann auch genau richtig. Ist nur sinnvoll, wenn man merkt, dass man es zu häufig macht, obwohl es nicht nötig ist, dass man versucht, sich wieder auf die Nasenatmung zu besinnen. Mhm.
Deswegen also auch in Yoga die Nasenatmung ganz stark.
Ja, und tatsächlich, und ich hatte in letzter Zeit kommt das ein bisschen auf, das finde ich ganz interessant, ich habe es aber selber noch nicht ausprobiert. Es gibt wohl kommt aus dem Russischen, glaube ich, diese Buteyko-Atmung, wo Menschen versuchen, sich eben auch viel mehr auf die Atemreduktion zu konzentrieren. Das ist eine Zeit lang, hat man ganz viel gelesen, wir atmen alle zu wenig. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht zumindest fragwürdig, diese Aussage. Es ist eher so, dass viele Menschen wohlbedingt durch Stress zur Hyperventilation, also zum zu viel Atmen neigen. Und in der Buteyko-Atmung gibt es wohl Leute, die sich dann auch mal beim Sport oder so den Mund zukleben, um einfach mehr die Nasenatmung zu trainieren und den Körper darauf zu trainieren, eben damit weniger auszukommen. Wie gesagt, habe ich selber noch nicht ausprobiert, finde ich aber eine spannende Idee.
Es gibt ja auch in spirituellen Ansätzen so das Bild, wir haben alle nur eine gewisse Anzahl von Atemzügen zur Verfügung in diesem Leben, und wenn die aufgebraucht sind, dann ist es quasi, dann sind sie aufgebraucht, und es hängt ein bisschen an uns, ob wir eben uns jetzt verausgaben und dahinschnaufen oder ob wir eben diese Atemzüge sehr bewusst und vielleicht auch langsam tun. Also finde ich ganz spannend, welche Philosophien und Theorien und Geschichten es da zur Atmung tatsächlich gibt. Du hast ja für dein Buch auch sehr verschiedene Ansätze und sehr verschiedene Menschen interviewt. Du hast eben Gebärende begleitet, du hast Interviews mit einem Taucher geführt, mit einem indischen Guru und auch ganz spannend mit einer Domina. Mhm. Welche dieser Geschichten hat denn dich persönlich am nachhaltigsten beeindruckt oder überrascht?
Mhm. Ja, die Apnoe-Taucher haben mich ja mitgenommen zum Training, und das war insofern interessant, weil ich halt gelernt habe, dass wenn ich die Luft möglichst lange anhalten möchte, dann muss ich mich entspannen können, weil natürlich je mehr man verkrampft, je angespannter man körperlich ist, desto mehr Sauerstoff braucht der Körper. Also wer die Luft anhalten will, muss loslassen können. Das fand ich so ein ganz, ganz interessante Erkenntnis. Mhm. Und natürlich auch, wie lange die das ausdehnen können, das ist ja unfassbar. Die meisten Menschen untrainiert schaffen vielleicht so 1,5 Minuten Luft anhalten. Das mache ich ganz gerne auch bei meinen Lesungen, wenn ich mit Atmen unterwegs bin, dann mache ich so einen kleinen Contest und guck mal, wer am längsten die Luft anhalten kann im Raum. Das ist immer ganz interessant. Und die Apnoe-Taucherinnen, Apnoe-Taucher, mit denen ich da unterwegs war, die können das halt auf, naja, ich glaube, der Rekord liegt bei den Frauen bei 11 Minuten oder wow, so, oder bei 9. Also es ist wirklich so eine extreme, ohne Sauerstoff, es gibt dann noch diese Technik mit Sauerstoff vorher noch einatmen. Aber also einfach so im Wasser liegend sind auf jeden Fall bis zu 10 Minuten, die aushalten können. Und das ist schon wirklich beachtlich.
Wahnsinn.
Und die Domina war natürlich auch, also die Situation war eine Domina, die ihrem Gast, ihrem Klienten, ihrem Objekt, sagt sie selber, quasi die Luft genommen hat auf verschiedenste Arten und Weisen. Und ich war damit im Raum. Das war für mich tatsächlich eine, oder wahrscheinlich die ungewöhnlichste Situation meiner journalistischen Laufbahn bisher. Es war aber gar nicht so sexuell, wie ich das vielleicht erwartet hatte. sondern es war einfach sehr, sehr intim. Es hatte ganz viel mit Nähe, mit Vertrauen zu tun. Ne? Was ist ja wirklich, er hat sich da so ganz in ihre Hände gegeben und quasi seine Lebensenergie an, quasi ihr die Verantwortung darüber, dafür gegeben. Mhm. Und als die Session dann zu Ende war, hat er tatsächlich auch geweint. Der war ganz, also euphorisch bewegt. Ja, also es war, das Setting war extrem tatsächlich, aber die Session selber ganz anders, als ich das erwartet hatte. Und das hat mir einfach auch nochmal bewusst gemacht, wie intim eben dieses Miteinander atmen, den Atem eines anderen Menschen spüren, ja, wie intim das ist, wie, ja, persönlich das ist. Und eine Situation, die für mich auch wichtig war, war im OP, da durfte ich bei einer Lungen-OP dabei sein, da wurde einem Patienten ein Stück Lunge entfernt, und da konnte ich halt quasi die lebende Lunge sehen. Und das ist so ein ganz, ganz fragiles Gebilde. Das scheint nur aus Luft und Blut zu bestehen. Das ist irre. Und ich konnte das Stück, was sie rausgenommen haben, durfte ich am Stück dann auch in der Hand halten. Das ist wirklich so zart. Und wenn man sich überlegt, dass wir so über 20.000 Atemzüge am Tag machen, ohne dass wir die Lunge überhaupt dabei spüren. Die arbeitet wie verrückt die ganze Zeit und wir kriegen davon eigentlich nichts mit. Und das hat mir halt nochmal bewusst gemacht, dass es ist, die Lunge etwas ist, was wahnsinnig schützenswert ist, wo man drauf aufpassen muss und wenn man vielleicht, wenn man die Zeit findet, auch mal ab und zu was Gutes tun sollte.
Es macht einen irgendwie auch sehr demütig vom eigenen Körper, oder?
Und vor Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also immer, wenn ich die Möglichkeit habe, mal in einen Körper hineinzuschauen, sei es nur über den Ultraschall, das ist, also man ist doch überwältigt, wie zart und fragil das ist und gleichzeitig aber mit was für einer Lebensenergie wir ausgestattet sind. Das finde ich ganz, ganz toll.
Lässt mich als ehemalige Raucherin jetzt auch einen Moment innehalten und demütig werden, tatsächlich, was mir dem Körper nämlich oft zumutet.
Mhm. Ja, ist
und,
richtig.
Und auch ganz bewusst, ich würde es jetzt was nennen, antut. Ja? Mhm. Was würdest du sagen, Jessica, wie sehr hat sich dein eigenes Leben, dein eigener Atem durch dieses Buch, durch diesen Prozess dieses Buches verändert?
Ja, ich habe durch die Recherche natürlich total viel gelernt. Und eine Sache, die halt für mich wichtig ist, ist, ich nehme es sehr viel schneller wahr, wenn sich meine Atmung verändert. Und dann weiß ich aber auch gleichzeitig eher, woran das jetzt gerade liegt. Also was jetzt gerade das ist, was mich irritiert oder was mir auf die Atmung drückt. Manchmal ist es einfach nur, dass man eine zu enge Hose anhat, ne? Und man merkt es nicht beim Sitzen und irgendwie im Laufe des Tages wird die Stimme dann irgendwie komisch und dann merkt man, ach so, ja, klar, ich schneide mir halt schon die ganze Zeit den Raum fürs Zwerchfell, was ja unser wichtigster Atemmuskel ist, ab. Und ich muss einfach nur mal die Hose aufmachen und dann geht's wieder besser. Also diese Zusammenhänge einfach besser zu verstehen und gleichzeitig eben aber auch zu wissen, was kann ich denn tun? Also welche Atemübung tut mir jetzt in diesem Moment gut? Zum Beispiel mir ist gerade sehr kalt, dann gibt's eben so diese Feueratmung im Yoga, die hilft sehr gut. Das ist eine Form der Hyperventilation oder eben auch sowas wie diese 4-4-4 Atmung, also dass man so auf 4 innerlich mitzählend einatmet, 4 hält, 4 ausatmet und so weiter. Mhm. Und das für so 3 Minuten zu machen und dann ist man gleich wieder viel konzentrierter. Also einfach so kleine Tricks an der Hand zu haben, um eine Situation im eigenen Sinne wieder ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, das hilft total. Mhm.
Glaubst du, du hast vorher schon gesagt, die Medizin interessiert sich dafür im Sinne von Forschung und Studien. Glaubst du, dass es aber auch Anlaufstellen geben wird, nämlich medizinische, abseits des Lungenfacharztes, sondern einfach wirklich um gesünder zu atmen? Oder wird das im komplementären Bereich bleiben? Was glaubst du?
Das wäre wünschenswert. Also es gibt zum Beispiel, das auch durch die Recherche über das Buch gelernt, ein Messverfahren, die Spirometrie, die eigentlich total viel über den Gesundheitszustand eines Menschen aussagt. die auch relativ einfach wirklich nur Atemvolumen, Atemkraft messen. Es sagt aber zuverlässig was darüber aus, wie gesund jemand ist, aber nur, wenn er oder sie regelmäßig solche Messungen macht. Und das ist was, was aber bei gesunden Menschen oft nicht angewandt wird, sondern eher, wenn man zum Beispiel eine COPD, also diese chronisch obstruktive Lungeneinschränkung hat, was oft durch das Rauchen kommt, oder wenn man Asthma hat, dann kennt man die Spirometrie, aber so als gesunde Menschen kommt man selten in die Situation, dass man da überhaupt getestet wird. Aber eigentlich wäre es ein gutes Verfahren, um eben zu gucken, wie gesund ist jemand, und vor allem hat sich was in den letzten Jahren verändert, ne? So vom, vielleicht so gerade, wenn man älter wird oder so, einfach um zu beobachten, wie schnell verändert sich da was. Also es wäre ganz schön, wenn das eine größere Rolle spielen würde bei uns in der Schulmedizin. Und ich denke auch schon in der Schule, ne, wenn ich hätte das gerne früher gewusst, wie eng Atmung und Emotionen verknüpft sind und dass ich eben meine Psyche beeinflussen kann, indem ich die Atmung für mich nutze. Das hätte man mir vielleicht in der Schule auch schon erklären können, und das hätte mir vielleicht in manchen Momenten das Leben ein bisschen einfacher gemacht.
Oder eben tatsächlich auch bei Kindern beim Einschlafen. Also ich denke, total. Viele Eltern sind geplagt von langen, schwierigen Abenden, wo die Kinder nicht und nicht einschlafen können. Mhm. Und auch da über die Atmung in Verbindung zu kommen mit dem eigenen Körper und vielleicht auch mit dem Schlaf dann, ja?
Ja, das also mache ich auch, das, wenn ich nicht einschlafen kann, einfach Ausatmung verlängern, so zu gucken, kann ich doppelt so lange ausatmen wie ein, wenn sich das komisch anfühlt, das ist auch was, was man so ein bisschen trainieren muss, dann einfach mal gucken, vielleicht die Frequenz ein bisschen verändern, so ein bisschen spielen, ne? Zwei Atemzüge ein und drei aus oder so. Genau, also da ein bisschen ausprobieren, was einem gut tut, aber generell ist die Ausatmung verlängern, ist was hilft, runterzukommen und loszulassen.
Die Spirometrie, ich habe das tatsächlich kürzlich selber gemacht im Zuge einer, einer gesunden Untersuchung, fand ich auch sehr, sehr spannend, weil ich wirklich mal üben musste, wie das überhaupt geht, also da reinzukommen und das überhaupt machen zu können mit dieser Atem anhalten und dann auspusten, ganz fest auspusten. Das ist ja auch etwas, was wir im Alltag selten machen, dass wir die Luft ausstoßen so fest.
Ja, mit ganz viel Kraft, genau, bis gar nichts mehr kommt. Ja.
Das ist ganz ungewohnt und braucht echt auch ein bisschen Übung. Und fand ich auch sehr, sehr spannend, das mal zu tun und zu sehen, wie ist denn eigentlich mein Lungenvolumen?
Ja, und gerade wenn du früher geraucht hast, ist bei mir auch so. Ich hatte auch vor kurzem auch mal einen Test und es war eigentlich sehr gut, das Ergebnis. Und ich war wahnsinnig froh, weil ich eben auch viele Jahre geraucht hatte. Und ja, ganz erleichtert war, dass die Lunge es dann doch irgendwie weggesteckt hat. Das ist halt einfach echt ein irres Organ, das halt auch viel mehr Kapazität hat, als wir eigentlich brauchen. Weshalb man es oft erst viel zu spät merkt, wenn was damit nicht stimmt.
Ja, absolut. Also das ist vielleicht wirklich auch so dieses, oder ich hoffe und wünsche mir, dass das so ein bisschen das Learning dieser Pandemie ist, noch besser auf unseren Körper zu achten, noch besser auch auf Zeichen zu reagieren, feinfühliger zu werden und diesen Atem tatsächlich auch als, ich nenne es jetzt mal sehr pathetisch, aber die Quelle des Lebens wertzuschätzen, oder?
Ja, das, was uns alle verbindet. Ne? Es ist ein Teil eines riesigen Kreislaufs. Ne? Es uns mit den Pflanzen verbindet und auch mit den Lebewesen um uns rum. Und ja, also alles, was wir ausatmen, atmet irgendjemand anders wieder ein zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ja, die Luft, die wir vielleicht benutzen, verschmutzen, die ist halt die gleiche, mit der andere dann auch leben müssen. Ja. Das hat nicht nur mit uns selber zu tun, sondern eben auch mit allem, was um uns herum ist.
Ja, das ist ein schönes Bild. Also ein absoluter Lesetipp für dein Buch Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Deins hat es auf jeden Fall verändert. Ich glaube, es wird das Leben von vielen Menschen, vielen Leserinnen und Lesern hoffentlich auch verändern. Jessica, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du den Menschen, die da jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
Sich einfach öfters die Zeit zu nehmen, ja, frische Luft zu schnappen oder eben mal durchzuatmen und da auf sich zu hören. Das ist was wir, glaube ich, jetzt auch im Zuge der Pandemie wir hatten, glaube ich, viele hatten gar keine Zeit mehr, auf sich zu hören, auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu hören, weil eben noch so viele andere Menschen außenrum auch Bedürfnisse hatten, denen man nachkommen musste. Und dass wir das jetzt wieder ein bisschen mehr verankern können, dieses, ja, weil wir haben ja nur dann Kraft, wenn wir für uns selbst auch sorgen. Und das, deswegen ist es so wichtig, sich diese Momente eben zu schaffen und dort auf sich zu hören.
Und ich schließe da noch an, vielleicht uns auch immer wieder zu erinnern, wie gut uns die Natur mit Sauerstoff versorgen kann, wenn wir dort einfach mal rausgehen und uns dort aufhalten.
Ja, tatsächlich, ja.
Im Wald oder sonst wo, dort ist ganz viel frische Luft zum Auftanken. Ja. Und wir brauchen einfach nur hingehen und einatmen und ausatmen.
Genau.
Jessica, vielen, vielen Dank für dieses Interview, für diese wirklich spannenden Einblicke zu dem Thema. Das Buch und alle Infos zu dir und deiner Arbeit sind dann natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Da kann man nachlesen, findet alles dazu. Und ja, ich wünsche dir einen Sommer, in dem du gut durchatmen kannst.
Vielen Dank, Ruth. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern in deinem Podcast. Ich bin gespannt drauf.
Ja, vielen Dank.